die Presse.
Es ist 6.40 Uhr an einem kalten Jännermorgen. Thomas und Kerstin parken ihr Auto am Lucknerhaus auf 1920 Meter Höhe. Hier soll ihre Tour starten, rauf auf den Großglockner. Man sieht den verschneiten Gipfel sogar sehr gut in der Ferne. In etwa 7 Stunden wäre die Tour zu schaffen. 16 Stunden später hängen sie immer noch am Grat. Trotzdem scheint noch alles in Ordnung. Um 2 Uhr morgens dann steigt Thomas schließlich über den Gipfel zur Erzherzog-Johann-Hütte ab und setzt einen Hilferuf ab. Am nächsten Morgen, um 10.10 Uhr, findet die Bergrettung die Frau erfroren am Stüdelgrat, knapp unterm Gipfel. Kommenden Donnerstag wird der Fall, der letzten Jänner ganz Österreich bewegte, vor Gericht verhandelt und alle Welt schaut zu. Was ist es, das uns an dem Fall so fasziniert? Und wofür muss sich der Bergsteiger verantworten? Darum soll es heute gehen. Ich bin Sissi Rabel und Sie hören, was wichtig ist. Das Thema betreut bei uns Bernadette Beierhammer, meine liebe Kollegin aus der Chronik. Hallo Bernadette.
Hallo Sissi, danke für die Einladung.
Ich freue mich, ich bin gespannt, was du mir erzählst. Ich bin ja selber keine große Bergsteigerin, muss ich zugeben. Und du warst schon mal am Großglockner oben. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie anspruchsvoll ist denn dieser Aufstieg?
Ich war tatsächlich wenige Monate vor diesem Fall auf dem Großglockner. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum mich der Fall auch so angezogen hat. Ich bin allerdings über den sogenannten Normalweg auf den Glockner gegangen. Das ist die meistbegangene Route, die auch nochmal deutlich einfacher ist als der sogenannte Stüdelgrat.
Und warst du allein unterwegs oder?
Ich war mit meinem Mann, der mir das zum 40. Geburtstag geschenkt hat, und meinem Bruder unterwegs und mit einem Bergführer. Und das war für uns schon der entscheidende Faktor, warum wir uns das überhaupt zugetraut haben. Das hilft wahnsinnig.
Weil der entscheidet dann auch, wo man geht, wie man geht oder wie darf ich mir das vorstellen?
Der nimmt einem ganz viele Entscheidungen auch ab, die man normalerweise selber treffen muss. Wo ist der Weg? Wie gehe ich über diesen Gletscher? Wann ziehe ich die Steigeisen an? Wann ziehe ich sie wieder aus? Wann setze ich den Helm auf? Wann packe ich die Stecken ein? Lauter solche Fragen muss man sich dann nicht stellen.
Und wie waren bei dir die Umstände? Also ist es da immer eisig kalt oder?
Wir waren im Sommer, es war nicht eisig kalt. Es gab natürlich Gletscherüberquerungen. Aber es gab nicht Schnee und Eis wie in diesem Fall. Und die beiden haben ja auch einen anderen Weg gewählt, einen anspruchsvolleren Weg.
Dann gehen wir doch gleich auf diesen Fall ein. Vielleicht gibst du uns nochmal ein Recap quasi. Ist ja doch schon ein Jahr her. Was ist denn da genau passiert am Glockner?
Grob zusammengefasst, ein Paar aus Salzburg, ein junges Paar, 33 und 36 Jahre alt, wollte auf den Großglockner gehen über den sogenannten Stüdelgrat. Die ist neben dem Normalweg, den ich beschrieben habe, die am nächsten meist begangene Route, wird als ganz tolle, ausgesetzte Kletterroute beschrieben. Nicht wahnsinnig schwierig, aber oft unterschätzt. Die beiden sind im Winter auf den Großglockner gegangen und haben länger gebraucht, als sie eigentlich brauchen sollten und sind dann im Lauf des Abends, als sie schon sehr lange unterwegs waren, offenbar in so große Schwierigkeiten geraten, dass sie nicht mehr weitergekommen sind. Jedenfalls sie.
Weil du jetzt gesagt hast, sie waren sehr lange unterwegs. Wie lange sollte so ein Aufstieg dauern ungefähr und wie lange waren die unterwegs?
Diese Tour dauert bei normalen Verhältnissen vom Parkplatz aus bis zum Gipfel, kann man sie in etwa 7 Stunden schaffen. Die beiden sind kurz vor 7 Uhr in der Früh losgegangen und kurz vor Mitternacht waren sie noch immer nicht am Gipfel, sondern knapp darunter.
Okay, Wahnsinn.
Das heißt, sie waren sehr, sehr lang unterwegs. Es war außerdem kalt, -8 Grad mit Wind. Es war natürlich schon längst dunkel, weil es Jänner war und im Endeffekt hat für die junge Frau diese Tour auch knapp unterhalb des Gipfels geendet und zwar tödlich.
Jetzt ist das natürlich ein sehr tragischer Fall. Die Frage für mich, die sich trotzdem aufwirft, ist, was wird dem Mann jetzt vorgeworfen? Also wie lautet denn die Anklage?
Der Mann steht jetzt wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht. Kommenden Donnerstag ist in Innsbruck die Verhandlung. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat sich Zeit gelassen, hat fast ein Jahr gebraucht, um diese Ermittlungen abzuschließen und hat im Endeffekt dem Mann eine ganze Liste von Vorwürfen gemacht. Der wichtigste Punkt sozusagen, an dem sich viele dieser Vorwürfe aufhängen, ist, der Mann sei wegen seiner deutlich größeren Bergerfahrung unter anderem als der verantwortliche Führer dieser Tour anzusehen und habe deshalb sozusagen auch mehr Verantwortung, was alle diese Einzelteile, die dann auf der Tour schiefgelaufen sind, betrifft.
Aha, das ist mir neu, weil er war ja nicht in dem Sinn ein Bergführer. Also warum trifft ihn dann die Verantwortung?
Da gibt es in Österreich ein richtungsweisendes Urteil vom OGH aus Ende der 90er Jahre, 1998 war das. Da ging es um einen ähnlichen Fall, der weniger tragisch ausgegangen ist, also mit einem Mann, der schwer verletzt war. Zwei Freunde sind damals auf den Pitzbuin in Vorarlberg gegangen und einer war deutlich erfahrener, der zweite nicht. Und am Schluss hat sich eben der weniger Erfahrene schwer verletzt und hat dann den Bergpartner verklagt, allerdings zivilrechtlich, und hat dann vor dem OGH auch Recht bekommen. Die haben da so eine Figur geprägt, das heißt quasi der Führer aus Gefälligkeit. Das ist jemand, der mehr Verantwortung hat auf dieser Tour, obwohl er nicht wie ein Bergführer offiziell in offizieller Funktion unterwegs ist oder auch bezahlt.
Verstehe. Gibt es noch andere Punkte aus dieser Schrift, wo du sagst, die sind besonders markant?
Naja, in dieser Anklageschrift wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann insgesamt 9 Versäumnisse vor, angefangen bei zu spätem Start, über falsche Ausrüstung. Die Frau ist mit Snowboard-Boots dort raufgegangen, die weich sind und deshalb das Klettern sehr erschweren, bis zu, er habe nicht rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit den Notruf gewählt, dem Punkt, dass ein Hubschrauber die beiden sogar gesucht hat und bei dem Überflug dieses Hubschraubers es keine Notsignale gegeben hätte, bis eben zu der Tatsache, dass er sie nicht entsprechend in Sicherheit gebracht und quasi eingepackt hat in Biwaksack und Aludecke, als er, wie er argumentiert, in einer quasi aussichtslosen Situation versucht hat, Hilfe zu holen bei der Hütte, die 1,5 Stunden unterhalb des Gipfels liegt.
Das heißt, sie wären sogar richtig ausgerüstet gewesen, also zumindest in Teilen, wenn du jetzt einen Biwaksack erwähnst.
Laut Staatsanwaltschaft hatte sie zumindest einen Biwaksack und eine Alu-Rettungsdecke im Rucksack. Ob das für ihn auch gilt, weiß ich nicht. Allerdings ein kleiner Tipp aus Bergsteigersicht: packen Sie eine Alu-Rettungsdecke ein, die wiegt quasi nichts und kann im Ernstfall wirklich, wirklich hilfreich sein. Und da spreche ich jetzt nicht vom Großglockner, sondern auch von einem Schlechtwettereinbruch auf einem anderen, viel niedrigeren und unter Anführungszeichen viel ungefährlicheren Berg.
Vielleicht bleiben wir da eh kurz hängen. Mich würde nämlich interessieren, was sagen denn Bergsteiger? Du hast ja mit einigen Profis gesprochen. Was kann man denn aus diesem Fall lernen?
Also eine wichtige Sache, die man daraus lernen kann, ist auf jeden Fall Tourenplanung. Ich meine, der Alpenverein und auch andere alpine Vereine betonen das wieder und wieder und wieder, wie wichtig eine richtige Tourenplanung ist. Dazu gehören unterschiedliche Elemente von der richtigen Wahl der Route, auch für das Können der Teilnehmer und das eigene Können, Wetter, Bedingungen und so weiter, bis auch hin zu einem Zeitplan, möglichst einem defensiven Zeitplan. Das bedeutet ein Zeitplan, wo ich auch sehe, okay, ich sollte bis dorthin maximal so und so viele Stunden brauchen. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich umdrehe.
Verstehe, was in diesem Fall ja besonders tragend eigentlich war.
Es war in diesem Fall insofern auch ganz ein, wie soll ich sagen, es ist ein heikler Punkt, dieses Umkehren, weil dieser Stüdelgrat im Prinzip eine Aufstiegsroute ist. Das bedeutet, wenn man über einem gewissen Punkt ist, das sogenannte Frühstücksplatzl heißt, das ist auf ungefähr 3550 Metern, also quasi nur noch 250 Höhenmeter vom Gipfel entfernt. Wenn man da drüber ist, kann man also nicht mehr oder nur mehr sehr, sehr, sehr schwer umdrehen. Also ab diesem Zeitpunkt ist Runtergehen schwieriger als Raufgehen. Normalerweise geht man, wenn man den Stüdelgrat raufgeht, dann diesen Normalweg runter, den ich rauf und runter gegangen bin. Und umdrehen ist sowieso immer so eine Sache am Berg. Ja, das muss man wirklich quasi sich bewusst machen, dass das eine Option sein kann. Und manchmal ist es auch die bessere. Ich habe gerade gestern wieder mit dem Peter Habeler telefoniert, österreichischer Extrembergsteiger, der wirklich Wahnsinnsleistungen gebracht hat. Der war 1978 gemeinsam mit Reinhold Messner als erster Mensch ohne zusätzlichen Sauerstoff am Gipfel des Mount Everest und hat dann einfach auch noch Wahnsinnssachen gemacht. Als ich ihn angerufen habe, war er schon wieder auf einer Skitour mit 83 Jahren, also wirklich beeindruckend. Und für ihn ist das halt die Hauptmessage: umdrehen, umdrehen, umdrehen. Wer nicht umdrehen kann, soll daheim bleiben, so ungefähr.
Alles klar. Jetzt kommen wir trotzdem noch zu einem anderen Punkt, der mich sehr interessiert, und zwar: warum erweckt dieser Fall so viel Interesse? Also was berührt da bei uns, dass sich die Öffentlichkeit so dafür für alle Details interessiert? Hast du da eine Theorie?
Ich habe darüber auch schon viel nachgedacht und ich glaube, ein Punkt sind auf jeden Fall die Berge. Nicht umsonst gibt es x Bergdramen, Bergserien, ganz schlechte, die Bergretter zum Beispiel, aber auch Dokumentationen über Extrembergsteiger. Menschen fasziniert quasi dieses Aufeinandertreffen von Mensch und Natur. Das ist etwas, das haben wir in unserem modernen Leben einfach nicht, nicht mehr. Und am Berg bist du zurückgeworfen auf dich selbst und stehst vor Entscheidungen, vor denen du im modernen Leben nie stehst, nämlich denen zwischen Leben und Tod.
Also eine Urgewalt quasi.
Genau, sozusagen dieses Aufeinandertreffen oder dieses Berühren der Naturgewalt, das, glaube ich, macht einen großen Teil der Faszination aus.
Verstehe ich total. Aber dann müsste ja quasi jedes Bergunglück irgendwie so viel Interesse wecken. Was kommt denn da noch dazu? Also ist es diese Pärchendynamik?
Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, dass hier ein Liebespaar auf den Berg gegangen ist und am Schluss einer der beiden verstorben ist und einer der beiden lebendig wieder runtergekommen ist. Das berührt die Menschen einfach wahnsinnig, ja? Da werden auch viele Fragen aufgeworfen, wenn man sich in internationalen Foren zum Beispiel anschaut, kommt ganz oft diese Theorie, er habe sie wohl absichtlich auf diesem Berg zurückgelassen, es sei wohl schon sein Plan gewesen, sie dort oben zu töten, eine Theorie, der ich überhaupt nicht zustimme.
Verstehe. Also alles sehr menschliche quasi Grunderfahrungen. Das berührt vieles, was wir alle universell irgendwie teilen, erscheint mir, wenn ich dir so zuhöre.
Genau, ich meine, wenn es nicht so tragisch wäre, und ich muss auch sagen, wirklich mein herzliches Beileid an die Familie, das muss so furchtbar sein, sein Kind, seine Tochter in so einem Unfall zu verlieren. Und sozusagen, wenn man es abstrahiert, dann ist es einfach ein großes Drama, aber wirklich im Wortsinne, Shakespeare sozusagen.
Es ist ja auch eigentlich sehr viel nicht geklärt bei diesem Fall, oder?
Ich glaube, dass das quasi der dritte Faktor ist, der dazu führt, dass die Menschen einfach da total reinkippen teilweise. Es sind so viele Fragen offen. Warum haben sie nicht rechtzeitig umgedreht? Warum haben sie nicht vor Einbruch der Dunkelheit den Notruf gerufen? Warum haben sie dem Hubschrauber, der über sie drüber geflogen ist, keine Notzeichen gegeben? Warum hat er sie letztlich zurückgelassen? Das sind alles Fragen, die Menschen irgendwie beschäftigen.
Jetzt wird dieser Prozess am Donnerstag verhandelt. Was kann man sich denn da erwarten?
Um ganz ehrlich zu sein, Sissi, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht einmal, ob sich der Angeklagte, der bis jetzt nur schriftlich ausgesagt hat im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens, ob sich der äußern wird. Wir wissen nicht, ob es da auf diese vielen Fragen tatsächlich Antworten geben wird.
Alles klar. Na dann sind wir froh, dass du am Donnerstag dort sein wirst und uns live davon berichten wirst. Vielen Dank, Bernadette.
Vielen Dank, Sissi.
Mehr zum Thema lesen Sie auf diepresse.com. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.